So, liebe Leute, einen schönen guten Tag, wann auch immer ihr das hört. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben. Und ich mache heute nicht viel Vorrede, denn Thorsten Dietz ist da. Wer dich nicht kennt, ist wahrscheinlich nicht hier, deswegen, du bist Theologe, du arbeitest bei Fokus Theologie in Zürich, warst Theologieprofessor in Tabor und ich glaube, du hast auch an der Uni Marburg immer mal wieder was gemacht. Buchautor, Podcaster, unter anderem auch Referent bei Worthaus. Du bist früher auch Pfarrer gewesen und Gelsenkirchener. Und wenn du Gelsenkirchener bist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du an die Allmacht Gottes glaubst. Mit Schalke musst du viel gelitten haben in den letzten Jahren.
Ja, es macht die TUDC-Frage relevanter als die Allmacht oder so. Wer weiß oder so.
Never know.
Könnte Gott Never Schalke know. Zum Meister machen, wäre so die Frage.
Ja, es gab mal die berühmten 3 Minuten.
Ja, ja, ich erinnere mich düster. Ja, ja.
Das war
4 Minuten, ja, und die haben im Grunde Gott widerlegt. Ne? Seitdem ist er in Gelsenkirchen, braucht er nicht mehr kommen. Ne? Ist vorbei. Ja, ja.
Das war hart. Ich muss sagen, dieses Spiel habe ich damals auf Premiere gesehen. Das war ja so der Vorläufer von Sky. Hm. Allerdings ohne, dass ich ein Abo hatte. Das heißt, ich habe immer nur so schemenhaft irgendwelche Schnee gesehen. Aber das Tor von Andersen in der 98. Minute, 95, ja. Weiß ich nicht. Ah ja, das war hart. Thorsten, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist jetzt, glaube ich, das 3., 4., 5. Format, wo wir uns hier unterhalten, aber ist ja auch schön, ne? Also, ich kann mich noch an Remix-Zeiten erinnern, ne? So, du auch vielleicht.
Das war großartig.
So. Das war ganz schön, ne?
Das war ein Live-Event, bevor es Live-Events gab, hatte ich das Gefühl.
Ja, witzig. Also, ja, wild. Wir waren früh dran, ne? In diesem ganzen Kram, ne? Jetzt kommen sie alle irgendwie, ne? Auch die Unberufenen und so. Wir haben das schon vor 7, 8 Jahren. Haben wir hier schon geredet. Sehr schön.
Das war gut. Das war gut. Ja. Auch damals haben wir tatsächlich schon über Prozesstheologie gequatscht.
Ja,
weiß ich noch. Super. Ja, langes her.
Über Sünde haben wir auch geredet und allerlei. Ne? Also,
deine Bücher. Genau. Ich erinnere mich. War gut. Ja. Kann man bestimmt noch irgendwo finden. Wenn man das Internet vergisst ja nicht viel, habe ich mir sagen lassen. Das könnte man noch finden. Super. Thorsten, ich habe ein Buch über Prozesstheologie geschrieben. Du hast es gelesen. Und ich freue mich, das ist für mich einfach ein Riesenfest, da mit dir heute über Prozesstheologie ins Gespräch zu kommen. Also es ist großartig. Lass uns nochmal direkt starten. Prozesstheologie. Du als Worthaus-Referent, wie würdest du Prozesstheologie erklären? Ich meine, du machst ja bei deinem anderen Podcast-Projekt, machst es häufig auch so, dass du sagst, man muss eine Idee, eine Theologie, wie auch immer, eine Position muss man erstmal stark machen und dann kann man sie auch zersägen, aber erstmal stark machen.
So. Ja, machen wir es erstmal stark. Also Prozesstheologie. Jetzt sind, glaube ich, viele Schöner Glauben-Fans längst drin. Wir reden jetzt einfach mal für die, die wir erreichen wollen, die noch gar nichts wissen, ne? Die irgendwie hier reinkommen. Prozesstheologie ist eine Richtung theologischer Auseinandersetzung mit Fragen, hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt. Grundsätzlich in den USA ist das Ganze gestartet. Ich möchte jetzt mal framen im großen Gefüge der christlichen Theologie, was das für ein Ding ist. Und das mache ich so. Im Neuen Testament, Jesus treibt keine Dogmatik, er macht keine systematische Theologie, er predigt, er warnt, er tröstet. Er war kein Philosoph. Hart, aber wahr. So, und schon Paulus und Johannes machen mehr damit, viel mehr. Sie fangen an, Verkündigung Jesu, das Evangelium Gottes zu übersetzen, zu übertragen in Kategorien der griechischen Philosophie. Es fängt im Neuen Testament an, das wird ein Riesending. In den nächsten Jahrhunderten wird der christliche Glaube zunehmend durchdrungen, erklärt, erläutert, verarbeitet mit den Denkmitteln der griechischen Philosophie. Man spricht von der Metaphysik. Die Metaphysik ist aber unübersichtliche Gebirgslandschaft von platonischen, aristotelischen, stoischen, neoplatonischen Dingen. Die machen da sehr kluge Dinge, manchmal gefährliche, manchmal geniale. Und es entsteht eine christliche Dogmatik, eine christliche Lehre, von der man sagen kann, die Gehalte, die Ideen, wichtige Punkte sind aus der Bibel. Die Form, die Denkweise, die Logik, die Struktur wird zunehmend entlehnt aus philosophischen Rahmengebäuden. Daran ist nicht schlimm oder verwerflich, es geht gar nicht anders, ehrlich gesagt. Jede Rede von Gott inkulturiert sich immer in eine bestimmte Zeit und Logik. Und diese metaphysische Theologie hat 1,5 Jahrtausende irgendwie schon auch geschafft. Man merkt halt schon, nicht? Also die allerwichtigsten Bekenntnisse der Antike hauen dann immer so neue Begriffe raus. Es ist ihnen ganz wichtig, dass Gottvater und Jesus wesensgleich sind. Wesenseins, wesensgleich. Und sie fangen dann an, über die Naturen Gottes zu reden und über die Naturen Jesu, eine göttliche und eine menschliche. Und wie die alle, das sind alles so Sachen, nichts davon steht in der Bibel. Darum hat man auch so jahrhundertelang diskutiert. So, was ist eine Metaphysik? Es ist eine Weltanschauung, die Logik, wie man Welt betrachtet. Es ist ein Gefüge, wo der Mensch, die Welt und Gott aufeinander in irgendeiner Weise eingestellt sind. Und damit hat man versucht, den christlichen Glauben zu erklären. Vor ein paar Jahrhunderten kommt Bewegung in die ganze Kiste. Die Metaphysik hat damals alles Weltbildmäßige verarbeitet. Menschenbild, Gesellschaftsbild, Naturbild, Bild von Tieren, von allen möglichen. Ah, im 17. Jahrhundert, Probleme werden größer, ne? Man merkt, das passt alles nicht mehr so gut. Die Welt wird viel älter, sie wird viel größer, sie wird viel dynamischer. Die Naturwissenschaften werden eigentlich die Quelle von neuer Weltanschauungsbildung. Und die überlieferte Kirchenlehre und das Wissen der Menschheit treten immer stärker auseinander. Das ist ein Problem, damit muss man umgehen. Man kann natürlich sagen, wir ziehen unser Ding durch, bis das er kommt. Und alle, die doofe Gedanken haben, wir zünden die einfach an. Wir kennen da nichts, wir verbrennen die. Aber hat man probiert, ne? Aber hat schlechte Presse gebracht, hat auch irgendwie ein bisschen doofe Geschichte und so. War nicht so ganz einfach. Es hat in Europa eine breite Strömung gegeben von Neuansätzen. Ich sag mal, wie die das probiert haben. Die aufgeklärte Theologie sagt, wir stellen komplett um. Wir sehen, wir sind alle in großer Not. Wir sind am Ende. Wir stellen um von Metaphysik auf Anthropologie. Wir müssen komplett das Rad umdrehen. Wir können nicht mehr mit den alten Begriffen wie von früher über Gott, über Natur, über all diese Sachen reden. Wir müssen eigentlich vom Menschen, von menschlichem Selbstbewusstsein, menschlichen Gefühlen, menschlichen Erfahrungen ausgehen. Gott haben wir nur noch im Spiegel menschlicher Religion in Form von Symbolen, Metaphern und so weiter. Das ist in Europa stark geworden. Liberale Theologie, moderne Theologie, aber sehr, sehr variantenreich. Es gab aber immer irgendwie auch Knies damit, dass viele gemerkt haben, also total glücklich wären wir damit nicht. Prozesstheologie sieht dasselbe Problem. Sie sieht, dass die alte Metaphysik nicht mehr funktioniert. Sie geht jetzt aber nicht auf eine rein anthropologische Ebene, sondern entwickelt eine Art neue Metaphysik. Und sehr einfach kann man sagen, da wo die Alten reden von Naturen und Substanzen, da redet Prozesstheologie von Relationen, von Beziehungen. Wo die Alten reden von Wesenheiten, von ewiger Natur und Wesen, wird jetzt von Entwicklung, von Prozess, von Geschichte geredet. Das sind die beiden großen Entwicklungen der Geistesgeschichte. Zum einen, die Welt wird historischer, geschichtlicher, selbst die Schöpfung, Evolution ist wirklich wahr. Lange haben sich viele gewehrt, aber es ist wahr. Die Welt entsteht in langen Prozessen, Leben entsteht in langen Prozessen, der Mensch entsteht in langen Prozessen. Wir haben Verwandte, da haben wir nichts von geahnt, man kann sie im Zoo begucken. Da muss man erstmal mit klarkommen, das lag nicht allen so ganz nah oder leicht. Darauf ist Prozessphilosophie eingestellt. Der andere Move ist, Substanzen lösen sich auf. Man dachte früher, Materie, das ist stabil, das ist Stoff. Auf Materie, da kannst du Häuser bauen. Ja, Pustekuchen, das meiste ist ja immer noch nichts. Ne? Ist ja alles viel Luftatome, Elektronen, Protonen. Man kann sie spalten, oh Gott, man kennt es aus dem Kino, man ist dran gewöhnt, man kann mit Ant-Man in die Quantenwelt und so. Materie, Substanz, alles löst sich auf. Was ist denn da? Verhältnisse, Relationen, Beziehungen sind da. Und das ist im Grunde der Move von Prozessphilosophie, Alfred North Whitehead, der im Grunde sagt, die Rahmenbedingungen unseres Weltwissens sind so anders, wir müssen die Welt verstehen mit den Kategorien von Prozess und Beziehung und nicht mehr Substanz und Wesen. Und irgendwann haben viele TheologInnen gesagt, der Mann hat so recht. Und das gilt für unsere Theologie. Entweder wir betreiben progressive Selbstauflösung und reden nur noch vom Menschen oder wir mauern uns in die festen Burgen der Metaphysik. Beides ist nicht gut. Wir müssen irgendwie doch von Gott reden können, aber so wie früher geht's nicht mehr. Da ist Prozesstheologie einfach ein starkes Angebot, modern von Gott zu reden mit den Denkmitteln, die wir so haben und die uns einleuchten.
I love it. Du kommst von Alfred North Whitehead. Das Spannende ist ja, dass Alfred North Whitehead auch von Gott geredet hat. Also das, was ich habe mal eine Zeit lang hier so ein Seminar besucht, so ein Online-Seminar beim Arne Bachmann. Nett. War großartig. Wir haben von Jungel haben wir Gott und das Geheimnis der Welt gelesen. Dicker Schinken. Und der geht da ja im Prinzip sehr viel so von dieser Geistesgeschichte durch, wo eben deutlich wird, eigentlich so in dieser modernen Metaphysik, da hat Gott immer weniger Platz. Ist ja selbst bei Bonhoeffer so, dass Bonhoeffer sagt, also wir haben Gott rausgedrängt ans Kreuz. So sinngemäß, glaube ich, hat er es formuliert. So das, wo deutlich wird, eigentlich in dieser Welt, da hat Gott keinen Platz, weil im Grunde ist auch alles, was wir so sehen, was wir wahrnehmen können, ist ja mehr und mehr, ist ja auch gestaltet. Also selbst das, was wir heute als Natur häufig wahrnehmen, ist ja häufig auch schon irgendwie vom Menschen gestaltet, ist alles gemacht. Und irgendwie wird's immer schwieriger, Gott in dieser Welt überhaupt zu verorten und zu sagen, ja, das ist Gott. Du kannst nicht mehr im Reagenzglas sagen, hier, da ist Gott, und du kannst auch irgendwie, ja, ich weiß, das ist kompliziert.
Ja.
Überzeug dich, wie Whitehead das macht.
Also ich finde die Richtung genau richtig, und jetzt ist so ein bisschen mein Problem. Ich bin in der alteuropäischen Geschichte quasi mit Kant, Fichte, Hegel, Schleiermacher, Schelling und so weiter. Also ein breitem Feld von idealistischen und transzendentalphilosophischen Dingen sehr vertraut gemacht worden. Und moderne Theologie hat ja in diesem Gefüge versucht, verschiedene Wege zu finden. Das Witzige ist, im 20. Jahrhundert kann man viele Parallelen entdecken zwischen Prozesstheologien von Hartshorne bis Keller und dem, was so kontinentaleuropäische machen. Ich stehe jetzt einfach seit 30 Jahren in diesem europäischen, jetzt zu sagen, ich sattel komplett um, ich lese nur noch Whitehead und Hartshorne und Cobb und diese ganzen Sachen. Wahrscheinlich nicht. Aber nein, es imponiert mir. Ich finde die Idee grandios. Ich finde die Impulse sehr wesentlich. Ich finde überhaupt dieses Ernstnehmen von Prozessen, von Relationalität sehr, sehr stark. Es gibt dazu europäische Parallelen. Die europäische Skepsis gegen Prozesstheologie ist ja, dass die einfach nochmal irgendwie rausspringen aus dem fahrenden Zug und nochmal neu ansetzen. Und dann fangen sie auch irgendwie mit Platon und sie fangen irgendwie was an. Aber es ist im Grunde Cut. So, sie cutten Dinge ab und machen dann Neuentwicklung. Innerhalb einer amerikanischen Auseinandersetzung und Logik, wo man erstmal mit dem deutschen Kopf komplett verwirrt und verstrahlt ist. Die Richtung aber finde ich sehr gut, ich finde sie sympathisch, ich finde sie stimmig. Ich werde da auch Fragen und Abweichungen haben, wenn wir auf einzelne Punkte kommen. Aber ich finde es eine super Idee, und keiner sollte heute Prozesstheologie ignorieren. Also ist ab sofort strafbar, sich da nicht auszukennen oder so.
So Leute, habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört?
Es ist wichtig so. Und man muss das nicht komplett übernehmen, aber man sollte ja sonst Buch lesen. Es hat mir übrigens viel Spaß gemacht. Ich war begeistert. Also super.
Das war schön.
Es war richtig ein wunderbares Abenteuer des Geistes. Und ich bin jetzt nicht überall komplett dabei, aber oft so, ne? Und find's wirklich ein Fest, das zu lesen und alles nochmal so gebündelt aus einer Perspektive neu erklärt zu haben.
Ah, ein Träumchen. Okay, wir können aufhören. Das reicht mir für heute.
Na, jetzt sind wir aber noch richtig rein.
Jetzt geht's los. Ja, so, du hast gesagt, es gibt Parallelen. Welche Parallelen liegen oben auf? Was würdest du sagen?
Naja, sie gehen zunächst ja von einem Thema aus, das die Bibel selbst ja uns sich geschichtlich darbietet. Also wir sehen ja in der Bibel Entwicklung. Das kann man verdrängen in der Scholastik, das versucht man zu verdrängen im Fundamentalismus. Also die Verweigerungsgestalten von Religionen, die nur auf Selbstfanatisierung setzen, die verdrängen das. So, aber in Europa, in den USA hat man ganz schlicht gemerkt, wir müssen Entwicklung von Gottesbild ernst nehmen. Monotheismus entsteht in der Bibel. So, und wenn du, dann kannst du das natürlich alles zerlegen, wie deutsche Professoren das im 19. Jahrhundert gemacht haben, dass du am Ende ein Trümmerfeld hast. Oder du fragst dich, kommt Gott vielleicht damit gut klar? Also ist es eine Weise, Gottes, hier würden wir sagen, sich offenbaren oder Gottes sich zeigen oder Gottes locken, ernst zu nehmen, dass Gott sich nach und nach in einem langen geschichtlichen Prozess der Menschheit vorstellt. Und da ist Raum für Sprünge und Brüche und für Wandlungen Und das ist zum Beispiel eine ganz große Parallele, wenn man Gott überhaupt noch ernst nimmt als Idee, auch die Wandlungen des Gottesbildes in der Geschichte voll ernst zu nehmen.
Die Wandlungen Gottes, okay. Vielleicht nochmal, ich glaube, dass die Idee von Gott in der Prozesstheologie, ja, also du hast gerade vom Cut gesprochen. Da glaube ich, kann ich mitgehen. Mhm. Also von dem, was ich bei Keller, sehr viel bei Hartshorn, ja, Julia Enzing in Deutschland auch, die reden sehr, sehr häufig davon, es gibt die Prozessidee, also Prozesstheologie, und dann gibt's aber die orthodoxe Theologie. Also die machen immer so ein, also das, was früher war, den Theismus, das wird dann alles sehr kritisch gesehen und das wird dann immer so ein bisschen gegenübergestellt. Kannst du noch mal ein bisschen dazu erzählen, also diese Idee von Gott in der Prozesstheologie, wie muss man sich das vorstellen? Was ist Gott in der Prozesstheologie?
Also allein dies Gegenüber ist zum Beispiel ein bisschen typisch amerikanischer. Es haben sich da sehr robuste, teils antimoderne Theologien gehalten, wo Gott eben der ewige, allmächtige, gerechte Eigenschaften so. Und das Ganze wird ja in der Prozesstheologie dynamisiert. Jetzt muss man auch sagen, es ist ein Spektrum, ne? Du kannst es in der Prozesstheologie teils nah an die Bibel ranrücken. Du kannst es auch einfach offen lassen und sagen, wir nehmen Gott als das bewegende, anregende, kreative, lebendige Prinzip. So, und was die zum Beispiel machen, sie zentrieren Gott viel stärker. Sie denken Gott als das belebende, liebende. So, also er ist der große Liebende, der Kreative, der jetzt aber nicht der Welt gegenübersteht in einem Sinne totaler Trennung. So, erst nur Gott. Dann sagt Gott, ich habe da so eine Idee, ich glaube, ich hau mal eine Welt raus. Und dann haut er sie raus und dann gibt's die Welt und Gott steht da drüber und er bleibt der Allwirksame und Allmächtige. Prozesstheologie sagt, nee, das, so sehen wir es gar nicht, ehrlich gesagt. Wir sehen Gott als Prinzip, als Macht, als Kraft der Liebe, die nicht so funktioniert, dass sie durchdrückt und dekretiert und verwandelt und macht und vernichtet, sondern wir sehen Gott immer schon im Gegenüber. Also wir denken Gott relational. Wir denken Gott nicht als absolute Einheit, die allem anderen dualistisch, diametral gegenübersteht, sondern wir sehen Gott beziehungsreich. Wer Trinität mag, versteht ihn als in sich beziehungsreich. Aber auch im Blick auf Welt, auf Schöpfung, auf Geschöpfe ist Gott der immer schon sich in Beziehung Befindende. Er hat dabei einen gewissen Lied. So, aber er ist nicht der allwirksame, alles am Ende vernichtende oder sonst wie, sondern in einer quasi unendlichen Geschichte koexistiert Gott immer schon im Gegenüber und sein Ziel ist, in diesem Gegenübersein zur Welt diese zur Entfaltung zu bringen, also naja, Leben hervorzubringen, Geist hervorzubringen, Liebe hervorzubringen, Gerechtigkeit, so aber eben so, dass er das niemals erzwingt, sondern ermöglicht.
Mhm. Ja, finde ich gut. Ich merke, dass das gerade ich für mich nochmal ein bisschen klarer sortieren kann, wahrscheinlich, warum ich bei der Prozesstheologie gelandet bin, weil mir die geholfen hat. Wo du nämlich gerade sagtest, ja, in den USA haben sich eben bestimmte Theologien dann nochmal stärker gehalten. Und ich glaube, dass ich in meiner eigenen Glaubensbiografie tatsächlich sehr, sehr viele amerikanische, teils Fundamentalisten auch gelesen habe. So, und das bietet einfach ein total starkes Pendant dafür. Ja. Das ergibt viel Sinn.
Ist ein super Fluchtfahrzeug für Postevangelikale, ne? Also, falls uns welche hören. Nein, und Leute, die aber sagen, also ich dekonstruiere schon eine Zeit, ich habe auch erkannt, viel Mist hat mich so aufgesagt. Aber ich will nicht das Ganze schrotten. Ich will es nicht einfach abwracken, sondern ich will das Ganze nochmal in schön. Ich will das nochmal irgendwie in lebenstauglich oder so. Ich will, dass es nicht kaputt macht, sondern aufrichtet. So, und Prozesstheologie ist da wirklich ein Gegenangebot, ein komplettes Gegenangebot. Es ist auch nicht so Evangelikalismus light, wo du so ein paar Ecken und Kanten abschleifst. Also schon eine große Umformung des ganzen Systems, aber eine Umformung, wo du dann schon auch Gott und Christus und Geist und vieles denken kannst, wo du eben nicht nur, ich sag mal jetzt sehr liberal dabei bleibst, naja, es gibt halt Religion und man kann sie analysieren, aber eigentlich ist es alle lange her und es fällt uns auch nichts mehr dazu ein oder so, ne? Das nicht. Es hat schon noch eine Leidenschaft und boah, hat auch was Frommes, finde ich.
Ja,
so,
ja.
Es ist fromm,
fromme Leute.
Fromme Leute. Mhm. So, und die mhm. das sind, haben ja oft einen Hintergrund methodistisch oder ja. Kirche des Nazareners. also sind nicht reformierte Orthodoxie, nicht irgendeine katholische oder anglikanische, hochkirchliche, puritanische Theologie, wo alles sehr hart, klar und robust ist, sondern es sind Leute aus Erweckungs- und Heiligungsbewegung, wo immer schon klar ist, das Wichtigste ist die Liebe. Das Wichtigste ist nicht ein Leuchteter zu werden voller theologischer Wissen, sondern ein Liebender, der hingegeben in Beziehung lebt. Es sind ja solche Leute, die so dabei sind. Und man spürt der Prozesstheologie ab, dass sie so ein, ich sag mal, erwecklich menschenfreundlicher Gegenpol zu einer theorielastigen Rechtgläubigkeitsversion von Christentum wollen.
Ja, absolut. Ich bin in meinem Buch ja von einer anderen Richtung gekommen. Ich habe da ja erstmal mit der Theodizee, mit der Frage nach dem Übel und dem Leid in der Welt, habe ich angefangen, bin dann über Hans Jonas, jüdischer Philosoph, gegangen. Bin dann aber recht schnell tatsächlich auch beim Kreuz gewesen, weil ich glaube, dass das so die Konsequenz ist. Wenn man übers Leid nachdenkt, dann muss man eigentlich auch übers Kreuz nachdenken. Ja. Ich bin da so weit gegangen und bin da, glaube ich, recht nah an dem, was weiß ich, Madri Suchocki oder auch John Cobb, also das sind so führende, so einige der Stars in der Prozesstheologie-Szene, was die so übers Kreuz denken. Ich habe das Ganze genannt, dass das Kreuz absurd war. Die Absurdität des Kreuzes. Was ist dein Zugang dazu? Wie kommst du daran?
Meinst du an das Kreuz oder an die prozesstheologische Zugangsweise dazu?
Mach mal,
okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Kreuz anfangen würde. Du fängst ja mit Theodizee und Allmachtsfragen an, ne? Und ich glaube, da kann man die Weichenstellung sich ganz gut klar machen bei. Aber mach mal. Wir können, also wenn du USA Hardcore-Fromme erlebst, und das ist für die Gegenwart ja schon auch so ein Ding, die sind ja so kalvinistisch, wie es in der Schweiz gar nicht mehr existiert. So, die evangelikalen Welten sind sehr kalvinistisch, die Katholiken sind sehr scholastisch, also sind sehr an alten, antimodernen, harten Lehrsätzen orientiert. So, und was für die ja eine ganz wichtige Lehre war, ist, Jesus ist gar nicht für alle gestorben. Das ist für Hardcore-Kalvinisten total wichtig. Die sagen sich, warum soll Jesus denn für Sünder sterben, die verloren gehen und in die Hölle kommen? Wäre Wahnsinn. Also warum soll er denn stellvertretend das Leid von Menschen auf sich nehmen und die Schuld, die das dann gar nicht realisieren, also die dann sowieso ewig brennen oder so, für die ist Jesus gar nicht gestorben. Das ahnen die selbst, dass es nicht geil klingt. Darum sagen die das gar nicht so hart, aber das ist deren Dogmatik. Ne? Deren Dogmatik ist, Gott bestimmt alles und jedes und kein Mensch kann sich frei für den Glauben entscheiden, sondern Gott hat alles vorherbestimmt. Er hat alles im Grunde von Ewigkeit her in seinem Buch gesetzt und er hat Menschen geschaffen, die in Sünde fallen, das wollte er auch, die er erlösen wird und sie werden zum Glauben kommen und sie werden ewig mit ihm in Herrlichkeit leben und ihr einziger Job ist, ihn zu verherrlichen in aller Ewigkeit. Und er hat andere Menschen geschaffen und auch angeordnet, dass sie Sünder werden, von denen er will, dass sie nie gerettet werden, sondern dass sie ewig verloren gehen und ewig Qual und Schmerz erleiden, um ewig darzustellen, wie gerecht und heilig und allmächtig Gott ist. Und so haben die gesagt, so ist es, so steht's in der Bibel, so sagt das Paulus, so sagt das Calvin, das haben im 17. Jahrhundert die heiligsten Menschen in Dordrecht beschlossen. Schluck es. Und wenn da jemand anfängt zu würgen oder zu sagen, ah, es geht mir nicht gut ein, also kann ich da ein bisschen Rapsöl, das ist milder, ich krieg's nicht runter, dann sagen sie, Vorsicht, Vorsicht, wer hier ein, zweimal zu viel fragt, ist vielleicht auf der falschen Seite. So ist das. Da bist du auf der falschen Seite. So, und diese ganze Dogmatik, also das gibt's in der Schweiz gar nicht mehr. Vielleicht gibt's irgend noch einen am, weiß ich auch nicht, Genfersee, den sie vergessen haben zu überzeugen. Aber es gibt's gar nicht mehr. Also so denken reformiert.
Es gibt die Brüder noch da.
Es gibt also, die allerletzten.
Es gibt sie.
Die lesen jetzt auf Englisch irgendwelche Dogmatiken aus den USA oder Uraltexte.
Ja, ist ja so.
Das ist
so. Da komme ich her. Ich habe die alle gelesen. Tulip. Ja, doppelte Präsentation.
Ja, da kommst du her. Ja, es ist so logisch und auch schön, dass du zur Prozesstheologie kommst. Einfach wie vorherbestimmt. Wenn es das gäbe, wäre es vorherbestimmt. Einfach die geilste Storyline, ne? Wenn man daher kommt. Nein, und wenn du da drin bist in so einem System, es ist ja eine systematische Desensibilisierung in Sachen Mitleid und Mitgefühl. Ja. Es ist eine Legitimation, deine und Gottes Feinde zu hassen. Natürlich sagst du, nein, wir lieben die, ja, wir lieben die ganze Welt, aber du merkst, es ja alles nur Rhetorik oder so, weil irgendwie es bibeltreuer klingt zu sagen, wir lieben auch unsere Feinde, aber natürlich verachtet man sie und natürlich findet man es total gerecht, dass sie ewig brennen oder so. So, und diese Härte, diese Gruseligkeit des alten Dogmas wirft natürlich viele Fragen auf, also wenn du aus Versehen mal, bist bisschen krank und das Über-Ich im Gehirn funktioniert nicht und der innere Wächterrat, der dich auf Linie hält und du denkst einfach mal frei und stellst dir vor, Gott wäre wie ein Nachbar, über den man eine Meinung haben dürfte. Dann kriegst du auf einmal die Ahnung, ja, ich hätte keine gute. Das ist ein harter Typ, das ist ein sehr harter Typ und es wirkt nicht gerecht, es wirkt nicht barmherzig. Ich sehe die Liebe nicht so richtig irgendwie. Also man weiß, es ist einfach extrem. So, und das Pathos und auch die Energie in der Prozesstheologie kommt irgendwo so aus dieser Einsicht. Also ein solcher Gott hat's nicht so richtig verdient, in aller Ewigkeit gepriesen und angebetet zu werden. Wofür? Die Idee ist so viel kränker als das, was ein wirklich lieber Gott vielleicht erfunden hätte oder so. Also dann mach doch lieber keine Schöpfung. Dann schaff die doch gar nicht. Ne? Wenn du die Idee hast, ich könnte Menschen schaffen, um sie in alle Ewigkeit zu quälen, dann ist sie gar nicht zu schaffen. Tausendmal besser einfach so. Ne? Das könnte man so im Herzen spüren. Und irgendwann glaubt man diesen Gedanken mehr als dem, was man mal gelernt hat in den alten bösen Büchern so. Und dann will man aber auch eine Theologie, die ganz klarstellt, dieser Gott, der mir mal verkündet wurde und der mir irgendwie mal eingeleuchtet hat, ja, er hat mir eingeleuchtet, weil ich vor lauter Zittern auch nicht wusste, was man da machen soll. Wenn das real ist, dann nicht doof auffallen, ne? Also dann versuch bloß möglichst erwählt zu denken oder so, bloß nicht daraus. Nein, aber wenn man merkt, dass das doch irgendwie auch krank ist, dann fragt man sich, wo ist denn der Fehler im System? So, und der Fehler im System ist überhaupt bei dieser Idee totaler, absoluter, restloser Macht. Eine Macht, die auch über der Liebe steht. Denn die Liebe gilt ja nur für die Erwählten. Und die Harten waren davon überzeugt, das wird eine kleine Minderheit sein. Die große Mehrheit hat Gott für die ewige, brennende Müllanlage irgendwie geschaffen oder so. Die Macht steht über der Liebe. Ist auch lieb, wenn du auf dem richtigen Pfad bist. Und dann kann es auch sehr schön mit ihm sein. Du musst dich halt immer bemühen zu vergessen, dass die Mehrheit deiner Artgenossen gerade vor Verzweiflung schreit und Qualen leidet oder so. Und diese Idee einer absoluten Macht, die wird dekonstruiert, das Wort kann man hier gut brauchen, im Grunde als komische Menschenfantasie. Als Menschenfantasie, die Allmachtsillusionen und Wünsche fehlgestrickter Menschen auf ein Gotteswesen projiziert. Und das kann niemals Gott sein, denkt man sich irgendwann, auch bei Tageslicht. Und irgendwann sagt man es auch, wenn man dafür nicht mehr getötet werden kann. Und entwickelt eine Idee von Macht, die nicht über der Liebe steht, sondern die, wenn, nur die Macht der Liebe sein kann. So, und dann kommen Folgefragen und Folgefragen und Folgefragen. Wenn Gottes Macht keine andere sein dürfte als die Macht seiner Liebe, dann ist es natürlich erstmal Ende der doppelten Prädestination, das ist sehr schön. Und dann kriegt man aber weitere Fragen und sagt sich, ja, aber wie ist es denn sonst mit dem Leiden? So, und dem Schmerz und dem Unglück und alles, was da ist. Und da ist ja auch jetzt ein neues Feld von Möglichkeiten. Man merkt zunächst mal, ja, steckt Gott noch dahinter? Hat er das alles verfügt? Hat er all das gemacht? Ist er dafür irgendwie verantwortlich? Also ist das Leiden, was ich erlebe, Gottes Strafe? Oder ist es Gottes Prüfung? Oder ist es Gottes innere Schulung? Ist es sein Erziehungskonzept? All das hat man ja lange in der Christentumsgeschichte durchgearbeitet. Im Laufe von vielen Jahrhunderten haben die meisten gemerkt, irgendwann, alle Wege führen eigentlich zu einer Gotteskarikatur. Und zwar nicht zu einer guten. Zu einem grausamen Gott, zu einem experimentellen Gott, zu einem strafbaren Gott, zu so irgendeinem Gott, der Experimente anstellt mit Menschen, der Menschenexversuche macht und guckt, wie viel kann ich zumuten und sie bleiben mir noch treu und wie kann ich sie so in tiefsten Leiden auch auf höhere Ebene der Heiligung bringen, dass sie mir am Ende sogar dankbar sind dafür, dass ich sie habe leiden lassen. Aber das ist ja alles auch unschön, alles nicht gut. So, und darum ist in der Prozesstheologie, und das ist ja ein bisschen auch der Titel von deinem Buch, ganz wichtig, diese ganze Frage, wenn du sie stellst und beantworten willst, schon verkehrt. Versuch die Frage zu löschen, was Gott damit will. So, das ist, so ist die Welt nicht, so ist Gott nicht. Es kommt kein guter Gott mehr dabei rum, wenn du ihn irgendwie denkst als den, der das alles konzipiert hat. Sondern akzeptiere, Dinge sind, sie sind, wie sie sind. Du kannst es nicht beantworten, vielleicht irgendwie, man weiß es nicht. Und du kannst Gott nicht denken als die Lösung der Denkrätsel darin. Du kannst ihn aber denken als die Kraft der Liebe inmitten von vielen schweren und harten, die in irgendeiner Weise, wie sollen wir sagen, heilt, tröstet, entwickelt, aber nicht diesen ganzen Theoriefragen belastet werden kann.
Ich würde einmal kurz zwischenhaken.
Ja.
Und zwar an dem Punkt habe ich in der letzten Zeit viele Gespräche gehabt, weil dann so der vielleicht evangelikale, vielleicht fundamentalistische, weiß ich nicht, so Grundimpetus ist, dass man dann sagt, ich zitiere mal Timothy Keller, in seinem Buch über Slide, da hat er sinngemäß gesagt, kann ein allmächtiger Gott nicht hinreichende und moralische Gründe für die Übel in der Welt haben, die du nicht verstehst. Ein bisschen komplizierter Satzbau, aber im Grunde, ich glaube, die einfache Version davon ist, Gottes Wege sind eben höher als unsere Wege. Ich habe da in meinem Buch ja was zu geschrieben. Mich würde aber sehr interessieren, wie du es in Worte fassen würdest. Was sagst du zu der Verstehbarkeit?
Ja, da gehe ich einen ganz anderen Weg, wo ich ein bisschen zwischen euch eigentlich zu stehen komme. Also das ist ja, so wie Keller es einführt, eine Rettung des Systems. Die alten Rettungen des Systems waren apologetische, wo man die Gründe versucht hat aufzuführen, wofür Gott Leid zulässt. Und man sagte eben, dass die Freiheit ist so schön, Freiheit ist der Preis, Leiden ist der Preis der Freiheit, Läuterung und hatte all diese Gründe. Und irgendwann merkt man, die Leute springen einem ins Gesicht, wenn man sagt, ja, weißt du, der Holocaust, das ist schon schlimm. Aber eine Welt ohne den Holocaust, wo man sowas nicht machen könnte, wäre ja noch schlechter als eine Welt mit Holocaust. Wenn die Leute das mal so im Raum wirken lassen, auch Ultras merken manchmal, irgendwie klingt das scheiße, ne? Also irgendwie, also wenn du Gott so allmächtig denkst und wirklich mal nüchtern überlegst, was wäre denn? Also könnte Gott dann nicht auch eine Welt schaffen, wo Menschen frei sind, fast alles zu tun, aber immer, wenn sie grausame Impulse haben und Menschen furchtbar quälen und töten wollen, fallen sie in Ohnmacht. Als wären sie irgendwie in einem zu schnellen Raumschiff oder so. Man muss ja gar nicht viel ändern, ne? Immer nur, wenn du so Hitler-Impulse führst, zack, fällst du schon wieder in Ohnmacht. Der hätte nur gelegen irgendwie in Wien, der wäre gar nicht bis Berlin gekommen und musste gar nicht viel machen, einfach nur irgendwas im Gehirn so. Und also wenn ich dann so die Wahl hätte, würdest du lieber in der Ohnmachtsanfallwelt leben, wo du immer noch, du kannst dich doof verlieben, du kannst Drogen kommen und du kannst Riesenfreiheit. Nur wenn du anfangen willst, Menschen grausam zu töten, zack, Ohnmachtsanfall. Oder in einer Welt, wo das nicht passiert und die Menschen grenzenlos grausam und entsetzlich und Auschwitz-mäßig böse sein können. Ich würde sagen, wenn du mir noch einmal versuchst, mir zu erklären, dass die Auschwitz-Welt aber irgendwie doch geiler ist, also dann sind wir wieder beim Sie, dann kann ich nicht mehr. Es ist nicht gut, es ist nicht zu erklären, es ist einfach ganz, ganz furchtbare Idee. So, und der Keller-Move ist ja im Grunde der Punkt, also das mit Auschwitz, ja, es macht mich auch fertig, also irgendwie, also ich ahne, und es haben ja Apologeten versucht, sie haben ja wirklich das erklärt. So, und Keller sagt, nee, dann gehen wir mal einen Schritt zurück, wir erklären Auschwitz gar nicht mehr. Wir erklären auch viele Folterkeller, wir erklären die nicht mehr. Wir halten aber an der Theorie fest, dass Gott für alles überlegene Gründe hat und behaupten einfach nur, die sind uns zu hoch, wir können sie nicht erkennen. Ja, so, und meine Haltung ist jetzt dazu, also das mit dem Nichtverstehen finde ich schon ganz gut, nur ich setze das früher an. Ich setze das letztlich früher an, dass die Gründe für Leiden, für Glück, Unglück, für all diese ganzen Sachen wahnsinnig multikomplex zu sein scheinen, dass sie mir zu hoch sind. So, ich kann ganz vieles, unendlich vieles nicht erklären. Ich kann es auch nicht durchrechnen. ich kann diese ganzen Kisten, 13,7 Milliarden Jahre Erdgeschichte und so, muss alles so sein, damit das Ganze nicht irgendwie auf einmal implodiert oder leichte Abweichung und zack bis im schwarzen Loch oder so. Ich kann es nicht durchrechnen, ich kann es nicht erklären, ich kann es nicht verstehen. So, also tatsächlich würde ich mit Keller schon sagen, Skepsis oder epistemische Bescheidenheit finde ich bei dieser Frage sehr wichtig. Aber ich würde gleichzeitig sagen, diese ganze These, dass Gott überragend gute Gründe für alles hat, die brauche ich auch nicht. Die brauche ich nicht. Wofür? Wofür? Wer zwingt mich? Welche Offenbarung sagt, so spricht Gott der Herr, für alles, was ich tue, habe ich fantastisch gute Gründe. Ich tue übrigens auch alles, was passiert, restlos. Und ich will einfach, dass ihr euch dumm und dämlich fühlt und mich trotzdem dafür feiert, dass ich so Gründe habe, auch wenn ihr sie nicht ahnt. Nee, das kommt mir komisch vor und ich bin ganz dankbar, dass es so weder in der Bibel steht, noch durch irgendwelche Vernunftschlüsse sich nahelegt. Also ich brauche beides nicht. Ich brauche nicht die Theorie, dass Gott alles tut und für alles überragende Gründe hat. Und ich brauche dann eben auch nicht die Hilfstheorie, dass ich das nur nicht verstehe, sondern bin viel schneller eigentlich bei dem Punkt, die großen Welträtsel zu akzeptieren, als Dinge, die wir mit unserer bisschen Gehirnmasse nicht aufdröseln können.
Ich glaube, da gibt es prozesstheologisch viele Anknüpfungspunkte. Also da ist ja auch ein sehr großer, breiter Strang, zum Beispiel bei Catherine Keller, die mit der negativen Theologie kommt, wo man sagt, so wahnsinnig viel wissen wir über Gott nicht. Und das, was wir wissen, ja, ist vielleicht auch mehr falsch als richtig. Für mich ist der Timothy Keller-Move, für mich ist das ein theologischer Hütchenspielertrick. Mhm. Weil im Grunde wird gesagt, wir haben das Böse in der Welt und dann haben wir so ein paar Attribute Gottes und das Böse in der Welt und das Übel in der Welt wollen wir irgendwie damit unterkriegen. Aber eigentlich werden die Hütchen nur gedreht und das Böse in der Welt, das verschwindet dann. Das ist dann der Hütchenspielertrick. Also wenn ich mir angucke, sowohl Timothy Keller als jetzt auch so Leute, was weiß ich, John Piper oder so, das sind die Leute, von denen ich gelernt habe, die können im Grunde nicht mehr über das Böse reden.
Ja.
Also Timothy Keller auch, der macht, wenn man das Buch weiterliest, dann kommt ja hinterher dann doch eine Erklärung. Also er sagt ja, die Erklärungen sind für uns zu hoch, aber er erklärt es ja trotzdem. Ja. Er sagt ja im Prinzip, was weiß ich, die Herrlichkeit, der Glanz Gottes, der kommt nur deswegen so zum Strahlen, weil es eben das Böse gibt, was sozusagen der dunkle, schwarze Untergrund ist. So, und ich glaube, dass am Ende, dass das Böse also wenn man Allmacht denkt und dann läuft es am Ende darauf hinaus, dass es eigentlich kein wirkliches Böses geben muss. Hat der Papst Alexander aus dem Mittelalter, hat das ja in so einem Gedicht dann auch gesagt. Alles, was ist, ist gut. Und da finde ich, das ist für mich der Preis, der zu hoch ist, da wo ich aussteige.
Ja.
Und ja. Genau, ja. Aber genau. Das wollte ich noch ergänzen.
Ja, und dann, also um mal eine kritische Idee anzulegen an Prozesstheologie, wo ich dann nicht so ganz glücklich werde. Es kann das Problem des prozesstheologischen Ansatzes sein, sich in erster Linie die kognitive Dissonanz zu ersparen zwischen einem liebenden Gott und einem calvinistischen Gott. So, man spart sich das einfach und streicht den calvinistischen Gott, man streicht den Gott der alten Allmacht, man streicht den Gott der totalen Zuständigkeit und der Allwirksamkeit und hat dann Frieden im Kopf. Man hat diesen Widerspruch nicht mehr. Da denke ich mir so ein bisschen, wie viel Frieden im Kopf braucht man wirklich? Ist vielleicht nicht doch ein bisschen Spannung gut? So, also ist vielleicht doch nicht das Böse auch ein Skandal, etwas Verstörendes, etwas Empörendes, ein Riss in der Wirklichkeit, die auch mit prozesstheologischen Göttern nicht so gut zusammendenkbar sind. Also problematisch fände ich, wenn man bei allen Menschen, die leiden und sagen, Gott, warum lässt du mich so stehen, hängen, dann irgendwann mit der prozesstheologischen Antwort gesprungen käme, ja, Gott kann auch nicht alles. So, also da kann sie mir jetzt keine Vorwürfe machen. Ich finde schon korrekt und menschlich, wenn Leute, denen Gott irgendetwas sagt, Fragen an ihn haben. So, wie groß ist denn deine Macht? So, und ich finde, dass Gott nicht allmächtig in einem totalen Sinn ist, sollte auch nicht zur Ausrede werden, wie das Kellersche, du verstehst es einfach nur nicht. Also ich würde hier die Dissonanz da gerne lassen. Gott ist der Mächtigste. Das ist ja irgendwie biblisch und auch noch vernünftig sagbar, auch prozesstheologisch. Gott ist der Mächtigste, aber es gibt Leiden, es gibt Übel, es gibt Grausames, es gibt Unfaires, was einfach einen die Seele tötet. So, und angesichts dessen, an dieser Spannung zu leiden, warum Gott, wenn er der Größte und Mächtigste ist, es manchen so gut gehen lässt und anderen nicht. Also ich würde die Frage lebendig halten. Ich finde, sie gehört zum Glauben. Man muss an ihr leiden dürfen und man muss sich an ihr auch abarbeiten dürfen, wie Hiob, wie die Psalmbeter und so weiter. Wenn immer eigentlich man verstehen kann, warum Gott jetzt auch nochmal 7 Milliarden Jahre braucht, bis Schmerz nicht mehr wehtut oder so, ne? Dann würde ich sagen, ah komm, das ist mir wieder zu viel Theorie. Das ist mir dann auch zu glatt.
Ich möchte gerne vom Versagen Gottes sprechen können.
Okay, ja.
Also, ich glaube, wir sind uns einig, die Kellersche Version von Gott versagt nicht, weil da, also Keller, Holocaust, ne? Ja. Genau, sorry. Also der Tim Keller, der dann, oder bei, ich finde bei Piper ist es noch krasser, ja. der in einem Buch dann im Prinzip sagt, Gott hat den Holocaust bewirkt, ja. Herbeigeführt. Ja, das ist konsequent und da würde ich eben sagen, nee, aber wenn Leid passiert, kann ich nach hinten gucken und kann sagen, Gott konnte den Holocaust nicht verhindern. Gott kann sehr, sehr viele Dinge nicht verhindern. Und ich habe mal dann die Kritik gehört, ja, in der Prozesstheologie hast du dann eigentlich keinen Raum mehr zur Klage. Und da würde ich sagen, doch, weil ich kann Gott kann Gottes Versagen, kann ich Gott an den Kopf werfen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist eine wichtige Sache, die ich auch nicht nehmen würde.
Ja, also ich finde sie sehr wichtig und würde dann aber auch sagen, das ist ja kein mögliches objektives Urteil, dass Gott faktisch verkackt hat, weil ich habe es durchgerechnet, wie er mit seinen Mitteln es anders hingekriegt hätte. Da kommen wir ja auch nicht so richtig hin, ne? Also da würde ich dann sagen, das ist ein total legitimer Gefühlswert. Am Ende des Tages kann ich es nicht durchrechnen. Ich überblicke weder seine Möglichkeiten noch die Erfordernisse, die das Ganze so gebraucht hätte. Ich finde es aber total legitim, die Erwartung an ihn zu haben, dass er da ist für seine, wie auch immer, Kindergeschöpfe, Menschen. So, und die Enttäuschung und die Frustration über Gott gehört zu jedem lebendigen Glauben. Warum hast du mich verlassen? Warum schläfst du? Wo bist du? Warum stehst du nicht auf? Warum geht's dem Falschen so gut? Und so weiter, ne?
Ich glaube, dass ich würde mitgehen und würde sagen, der Blick nach hinten ist immer eine Form von Interpretation, kann ich nicht komplett durchrechnen, das ist richtig. Beim Holocaust bin ich mir recht sicher, das hat Gott verkackt. Aber prozesstheologisch würde man ja eben nicht sagen, das hat Gott verkackt, sondern wir alle haben es verkackt.
Ja, ja, eben, genau.
So, das ist dann nochmal ein anderer Move.
Ja. Die Christenheit, ne? Also die Christenheit hat ja unfassbar verkackt. Mit dem ganzen Thema Antisemitismus. So, ne? Und das ist von Anfang an ist da der Wurm drin. Und das ist natürlich wirklich bitter, dass in der Entstehung des Christentums, also der Religion, in der wir uns irgendwie sehen, man im Grunde sagen muss, der Webfehler ist so alt, das fängt nicht im Mittelalter an, dass das ist im 2. Jahrhundert, das ist komplett falsch schon. Komplett falsch. Und es gibt neutestamentliche Stellen, wo man große Mühe hat und irgendwo merkt, im 1. Jahrhundert laufen Dinge schief und das ist aber auch furchtbar bitter. So, wenn man das mal ernst nimmt, was Römer 9 bis 11 und Epheser 2, ja, vielleicht der Plan sagen wir ja nicht mehr, aber die Vision wäre eine andere gewesen, so, ne? Und es geht so total daran vorbei und wir sind ja in einer endlosen Kaskade von Folgeschäden aus vollbrachtem Unheil bis hin zu Gaza, aktuellem Krieg. Das ist ja die 97. Eskalationsstufe einer Fehlentwicklung, die über 2000 Jahre alt ist.
Ja, absolut. Für mich ist dieser Gedanke, dass Gott mit Leid und mit Gewalt etwas Positives hervorbringen will, sehr, sehr häufig eben verbunden gewesen mit allen möglichen Kreuzestheologien, die ich so wahrgenommen habe. So, jetzt habe ich bei dir mal in irgendeinem Podcast den schönen Satz gehört, das fand ich, hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Strafe muss sein und Vergebung geht nur mit Vergeltung. Das sind Ideen, die mir nie eingeleuchtet haben. Zitat Thorsten Dietz. So, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also vielleicht auch mit dem Zusammenhang Prozesstheologie, Leid. In meinem Buch spreche ich davon, das Kreuz war absurd. Also da ist keine Heilsidee hinter. Es wäre schön gewesen, wenn Jesus bis 80 gelebt hätte und dann in Frieden gestorben wäre. Das wäre toll gewesen. Gott hat den Kreuzestod Jesu nicht verhindern können. Und dass es dazu gekommen ist, ist tragisch. Das bedeutet aber nicht, dass das Ende der Geschichte ist, sondern auch absurdes Leid, dem man keine Heilsbedeutung zuordnen kann, ist für Gott nicht das Ende, sondern Gott lockt, Gott schafft neue Möglichkeiten, Gott transformiert. Und das ist die gute Botschaft daran. Mhm. Was denkst du dazu?
Ich bin da wahrscheinlich auch wieder zwischen traditioneller Orthodoxie und deinem Punkt. Mhm. Also wenn du sagst, das Kreuz ist absurd, würde ich sagen, ja, genau, Paulus nennt es Torheit. So, mhm. Also es ist töricht, es ist ein Totalschaden. Und ich finde schon, man muss sich ja immer wieder mal klar machen, kein einziger stand unter dem Kreuz und jubelte innerlich, dass jetzt gerade das stellvertretende Sühnopfer gebracht wird, was Vergebung für alle Ewigkeit denen erschließen wird, die sich bekehren oder so. Keiner. Die sind weggelaufen. Die waren weg. Mhm. Zwei Tage später, als Jesus paar Mal so einfängt, sagen die, ja, dieser Jesus, wir dachten, er wird jetzt hier echt mal was reißen und wird mal hier Gottes Reich und so, aber ist alles Riesenkatastrophe, wir rennen alle weg, jeder in andere Richtung oder so. Also, dass keiner hatte irgendwie eine sinnvolle Kreuzestheologie angesichts des Kreuzes. So, und dann kommt Ostern. Und für mich ist Ostern ganz schlicht das, woran es hängt, womit es steht und fällt. Diese Erfahrung, dieser Jesus zwar nicht tot zu kriegen, in irgendeiner Weise ist diese Jesus-Geschichte nicht zu Ende. Dieser Jesus ist nicht zu Ende. Mit diesem Jesus geht es weiter. Er lebt, er ist in einer neuen Realität, wie auch immer. So, und dann fangen ja die Menschen an, fangen mit Heiligem Geist, mit und ohne, mit Gottes Geistkraft an, zu überlegen, und was soll dieses furchtbare, sinnlose Kreuz? Was soll dieses Scheitern? Was soll diese Niederlage? Und es ist für uns halt sehr anstrengend, dass sie nicht sich hinsetzen und eine Dogmatik schreiben mit einer Sühne-Satisfaktions-Opfer-Theologie, sondern dass sie mehr oder weniger 37 gute Ideen haben und die hauen sie alle ins Neue Testament. Das ist die Realität und nie am Stück. Also es gibt zwei Kapitel von Paulus, dass die Korinther mehr spenden sollen und wie geil das ist. Es gibt keine 10 Verse am Stück, wo die Bedeutung des Kreuzes erklärt wird. Es sind fast immer Einzelverse, keine Theorie, keine Dogmatik, nichts. Was wir daraus gemacht haben, ist natürlich echt ein bisschen absurd und so. Und jetzt würde ich unterscheiden von diesen 35 Ideen im Neuen Testament. Manche leuchten vielleicht sehr gut ein, andere sind fremd. Manche ist man nicht mal richtig sicher, stehen die darin. Und ich glaube, manche wurden verfälscht zu sehr problematischen Fehlentwicklungen. Du hast mich ja da vorhin zitiert. Also Anselm hat es ja nicht mal ganz so schlimm gemacht. Ich finde Anselm problematisch, hat aber auch wirklich seine Stärken. So. Und was aber daraus als vulgär Theorie gemacht wurde, ist dies, Gott wird schon gern die Menschen retten, irgendwie liebt er sie ja auch, aber da er gerecht ist, muss er strafen, muss er vergelten, muss er Rache üben, er muss grausame Rache üben, er muss quälen. So, er hätte ja auch sagen können, Jesus muss, also elektrischer Stuhl geht schnell oder so, ne? Oder Guillotine. Guillotine war ja super gerecht. Ne? Er hätte ja Jesus auf die Guillotine bringen können und sagen, es muss einer sterben für die vielen. So, aber in dieser Theorie heißt es, nee, das reicht alles nicht. Er muss bitter leiden. Er muss gefoltert werden. Er muss gequält werden. Was ist das Schmerzhafteste, Schändlichste, Entehrendste? Und dazu müssen wir auch die innere Finsternis, dass er selbst in der Seele den Glauben verliert und innerlich in die Hölle gestoßen wird. Gott muss ihn so grausam foltern, wie kein Folterknecht es kann. Erst dann ist seiner Gerechtigkeit Genüge getan. Und da muss er nochmal 2 Tage das nachwirken lassen. Und dann kann er sagen, also jetzt habe ich meinen Zorn so ausagiert, ich wäre jetzt bereit, jenseits des Zorns nochmal neue Anfänge zu probieren mit denen, die wollen. Das klingt nicht gut und das ist auch nicht gut. Das ist nicht gut. Und es ist ja im Grunde irgendwie auch das Gegenteil von dem, was Jesus so verkündigt hat. Jesus sagt, keine Rache üben, nicht zornig sein, nicht die Sonne untergehen lassen über euren Zorn, nicht vergelten, keine Gewalt, niemandem wehtun, keine Gewalt, mach das nicht, andere Wange hinhalten, nicht irgendwie auf eine Klopperei ankommen lassen, vergeben, verzeihen, loslassen. So, er predigt lauter Dinge, an die sich der Gott der Satisfaktionstheorie in ihrer Schrumpfversion überhaupt nicht hält. Der Gott dieser Satisfaktionstheorie verhält sich mehr oder weniger kriminell, grausam. So, und mir ist an der Stelle wichtig, diese Theorie findet sich so gar nicht in der Bibel. Sie findet sich so nicht, es ist eine Zuspitzung. Sie leuchtet im Mittelalter ein. Im Mittelalter, wo Leute Riesenangst haben vor der Hölle, leuchtet es ein, guck mal, und der Jesus, der hat dich so lieb, der ist für dich in die Hölle gegangen. So, und das ist ja doppelt beeindruckend. Er ist für dich in die Hölle gegangen, du musst da nicht mehr rein und so sehr liebt er dich. Also es erreicht ja heute noch Menschenherzen und in dieser Botschaft steckt ja eine große Kraft. So, und viele Milliarden Menschen auf der Welt spüren, da steckt große Kraft drin. Nur wenn man zu Ende denkt, ist es halt irgendwie so gruselig, dass Gott irgendwie selbst das macht, was in der höllischen Mythologie der Teufel eigentlich macht, nämlich Leute quälen, weil das irgendwie braucht. So, und was wirklich in der Bibel steht, naja, das sind jetzt eben die 37 Ansätze. Dazu gehören auch Sühnopferansätze. Bei denen ich sagen würde, bei den Sühnopferansätze, die vom Alten Testament sich herleiten, ist es ja nun doch schon im Alten Testament die Pointe, dass hier nicht für Gott etwas geopfert wird, um seinen Zorn zu besänftigen, sondern dass Gott selbst opfert, dass er selbst gibt, dass er aus Liebe die Trennung, die Spaltung, die Entzweiung überwindet, um zu versöhnen. Und das ganze Ding ist, also, ja, das glaube ich, also so glaube ich, so würde ich es formulieren, es gibt dafür keine passende Theorie. So die Theorie, warum Gott in Christus am Kreuz sein muss, um Versöhnung zu stiften, um neue Schöpfung, um Vergebung, um Barmherzigkeit, die falsche Theorie, die ist irgendwie griffig und hat so eine Art perverse Logik. Die anderen Dinge der Bibel sind im Grunde Andeutungen in Bildern, in Metaphern, in einzelnen Figuren, Loskauf, Befreiung, Hingabe, Lebenshingabe für dich, wo irgendwie klar wird, Gott lässt die Menschen nicht, er lässt sie nicht im Leiden, er lässt sie nicht in der Schuld, er lässt sie nicht in der Verzweiflung, er lässt sie nicht los, er begibt sich mitten hinein. Was für mich einer meiner Lieblingszugänge zum Kreuz ist, ist ganz schlicht die Passionsgeschichte nach Lukas, wo Jesus ja am Kreuz angesichts der Mörder und Folterknechte sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Interessante ist ja, dieser Satz Jesu macht in der Satisfaktionstheorie ja gar keinen Sinn, weil er ja jetzt gerade eigentlich in der Gottesferne ist. Er ist ja gar nicht mehr close zu Gott, weil Gott sich von ihm radikal abwendet. Und wie soll Gott vergeben, wenn er ja noch gar nicht tot ist? Also ich finde, dieses Jesuswort widerlegt eigentlich diese ganze Satisfaktionslehre mit stellvertretendem Strafleiden. So, aber es zeigt mir eine Radikalität der Liebe und Barmherzigkeit Jesu, die ich menschlich nicht überbietbar finde. So angesichts des Bösen so zu leben und zu sterben. Und der entscheidende Move ist ja, was ist, wenn dieser Jesus nicht nur als Person sehr beeindruckend war, so, sondern wenn man sagen kann, und so wie Jesus hier ist, so ist Gott. Gott selbst macht eigentlich an dieser Stelle genau das, was Jesus sagt. Er selbst gibt sich hinein ins Leiden, er selbst erträgt das Böse, er selbst hält eine Menschheit aus, wo man ein bisschen verstehen könnte, manchmal Sinnflutgelüste zu bekommen. Hat ja jede Endzeitserie, Endzeitgelüste, dass man denkt, ah, die haben auch nicht alle verdient zu überleben oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob du Fallout schon durch hast oder so. Leute, ja, kommt auf so eine Idee. Ja, dann sag ich nicht mehr. Aber man hat so das Gefühl, die Menschheit, die könnte auch manchmal Ausrottung ganz gut vertragen oder so. Ja, also Gott hätte Gründe dafür, total. Und er macht's nicht. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Also, und dann hauen sie noch eine Atombombe raus. Ne? Also jeder Gott, den ich verstehen könnte, würde sagen, ihr seid so scheiße, mir reicht es, ihr seid völlig wahnsinnig, Holocaust, Atombombe, ich ziehe den Stecker, tschüss, das war's, es ist ja schon fast Hölle, ich überlasse euch, die Sonne knipsig aus und es war einfach eine scheiß Idee, euch zu machen. Das wäre ein Gott, wo ich sagen könnte, bitter für mich, aber fühle ich, verstehe ich total. Das alles weiterzulaufen zu lassen, verstehe ich eigentlich nicht so gut. Aber die Hoffnung, dass darin eine noch größere Liebe steckt, finde ich am Ende schon ganz tröstlich auch.
Okay, kann ich soweit mitgehen? Die Frage für mich wäre jetzt, also wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du sagen, am Kreuz wird oder in Jesus, heißt es ja auch im Korintherbrief, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Also die Idee, in Jesus wird Gott sichtbar und wird diese vergebene Liebe und so weiter sichtbar. Ich würde sagen, das, was erlösend ist, ist diese Liebe.
Ja.
Ich würde auch sagen, am Kreuz wird diese Liebe sichtbar, da gehe ich mit. Ich würde aber sagen, dass das Kreuz nicht notwendig war, weil diese Liebe war immer schon da. So. Und ich würde sagen, das Kreuz ist nicht notwendig, damit diese Liebe da ist oder damit sie wirksam wird oder sonst was, sondern es hat sich eben so ergeben, es ist eine Konsequenz aus der Mission Jesu, aus der Art, wie Jesus gelebt hat. Deswegen ist Jesus am Kreuz gelandet. Aber Gott hat das nicht herbeigeführt, um seine Liebe präsentieren zu können.
Ja.
Wie stehst du zur Notwendigkeit des Kreuzes?
Also auch hier ist die Frage nicht, auf welcher Wissensgrundlage können wir darüber befinden. Das ist ja nicht so einfach. Wir haben im Neuen Testament natürlich im Munde Jesu selbst Aussagen, musste der Menschensohn nicht alles erleiden. Also es gibt dieses mehrfache Dei auf Griechisch, dieses Müssen und Sollen. Ich glaube aber, dass dieses Müssen ein anderes ist als die Notwendigkeit der falschen Lehrtypen. Die Notwendigkeit der falschen Lehrtypen sagen ja, nein, Gott musste genau diesen Showdown provozieren, um im Grunde die Folterknechte und Kreuzigungskriegsleute als seine unmittelbaren Werkzeuge zu gebrauchen, um in ihrer Grausamkeit seine eigene Rache ausüben zu können. Da bin ich raus, da bin ich komplett raus, das muss er überhaupt gar nicht. So, und ich denke umgekehrt, was heißt umgekehrt, anders. Ich spüre leider die Notwendigkeit, so wenn du wie Jesus radikal setzt auf Güte, Barmherzigkeit, Verzeihen, Gewaltlosigkeit einladen und locken, wenn du das Böse gleichzeitig böse nennst, wenn du Gier und Habsucht und Unmenschlichkeit beim Namen nennst, ja, kriegst du Feinde, also da bist du kein People-Pleaser mehr. Also er lebt seine Güte in provokanter, aufsässiger Art und Weise. So, und es ist eine gewisse Notwendigkeit dabei, dass du in der Welt genug kritische Masse des Asozialen hast, dass das irgendwie ins Unglück führt. Insofern kann ich also das biblisch gemeinte Day. Und es gibt ja viele, also Jeremia haben sie zersägt und so, ne? Alle sind alle nicht glücklich gestorben. Gibt ja keinen Propheten, der irgendwie als Ehrenbürger Jerusalems irgendwann beigesetzt wurde, war alles immer irgendwie schwierig. So, und diese Notwendigkeit, dass die absolute Liebe mit dem Gegenteil schmerzlich zusammenstößt, hat eine gewisse Notwendigkeit. Das, was Jesus darin zeigt, ist ein Trotzdem der Liebe. Und da ist ja meine These, wie Jesus so Gott. Das, was der Mensch Jesus lebt, ist das, was Gott in ihm und in der Welt in dieser Situation tut. So, er ist das große Trotzdem angesichts dessen und er schickt eben keine Myriaden von Engeln, die Pilatus und alle anderen Bösewichter einfach abmurksen oder so. Das macht er nicht.
Also das Müssen bezieht sich mehr darauf, mit Walter Wing zu sprechen, Jesus musste die Gewalten und Mächte konfrontieren.
Ja.
So, und dann ist absehbar, was passiert.
Ja. Ja. Und okay. Er muss sie erleiden und ich würde den Tod schon auch dazu sehen, wenn wir sagen, im Menschen Jesus ist Gott selbst in irgendeiner Weise präsent und hier bin ich für eine großzügige Orthodoxie. So, wer sagt, ich komme über Zwei-Naturen-Lehre gar nicht, finde das total logisch, würde ich sagen, ja, total. Ich kann auch so denken, ich kann mich da reinfügen und dann merke ich auch, ah ja, aber 4., 5. Jahrhundert und so. Und andere würden irgendwie das anders sagen können, glauben, dass Gott in besonderer Weise in Christus präsent war. So, und dann finde ich aber es wichtig, dass es eben auch im Widerstand, im Leiden, in der Frustration, in der Angst, in der Traurigkeit, im Sterben, im Schmerz und im Sterben diese Gegenwart Gottes gibt. Mhm. Und ich meine das dann nicht in so einem Sinne, naja, wenn Gott gelitten hat, dann will ich mal nicht mehr so jammern, sondern schon in irgendeinem Erfahrungsraum den Mystiker ja doch irgendwo benennen, dass es ein Mitleiden mit Gott gibt und ein Gottesmitleiden mit uns. Und das ist kein Antwortersatz. Dann wird's immer sofort falsch und schlecht. Und dann fragt man sich ja, warum soll mir das helfen, wenn es dem schlecht geht? Mir geht's ja selbst schon schlecht genug oder so. Das nicht, aber man kann Nähe und Verbundenheit spüren. Und das ist ja doch etwas, was menschlich einleuchtet, dass du im Leiden durch Verbundenheit mit anderen Menschen so etwas wie Trost verspürst. Und da haben jetzt doch schon Millionen Menschen auch den Test gemacht, wenn sie Verbundenheit mit Gott haben, ist das Gefühl der Verbundenheit im Leiden etwas sehr Tragfähiges. Und da glaube ich schon, ist das Kreuz und das Leiden Jesu so eine Art Urmeter, also ein Prototyp. Ein Prototyp, wo erstmalig total dieses Leiden Gottes im menschlichen Geschick da ist. Und das kann abgerufen werden. Da können Menschen heute auch sagen, ich vertraue darauf, ich glaube das. Und sie erleben es auch. Und es ist Trost.
Ich habe noch ein paar Fässer.
Ja, nur zu.
Wo wir bei Kreuz sind, dann müssen wir eigentlich über Wunder und über Auferstehung sprechen. Ich glaube, das ist eine Sache, die natürlich für moderne Geister ist das schwierig. Also, dass da jemand von den Toten auferstanden ist, erlebt man nicht alle Tage. Das zu denken ist kompliziert. Es ist aber auch für die Prozesstheologie eine große Herausforderung, weil das große Credo der Prozesstheologie ist, Gott kann in der Welt nur kooperativ aktiv sein. Gott kann nie der einzig bestimmende Faktor in einem Moment sein. Und dann stellt sich die Frage, wie kann man dann Wunder denken? Aber vor allen Dingen, wie kann man die Auferstehung denken? Also da ist der tote Jesus. Was soll Gott da denn noch locken? Also den Tod. So, da kann ja der tote Jesus kann nicht auf das reagieren, was da an Locken auf ihn einwirkt, weil er ist ja tot. Das ist die Idee. So, da gibt's einige prozesstheologische Antworten. Ich muss sagen, mich hat da noch keine völlig überzeugt. Das ist, glaube ich, auch eine der großen Baustellen, so will ich es mal nennen, in der Prozesstheologie. Der Tom Ort, den ich sehr schätze, auch persönlich kennengelernt habe in Düsseldorf. Großer Theologe, ich schätze den sehr. Er arbeitet immer noch, auch kürzlich ein Buch rausgebracht, The Death of Omnipotence. Und ich würde sagen, ich bin mal gespannt, was in den nächsten Büchern so kommt. Bislang hat er mich noch nicht überzeugt da. Ich weiß nicht, was denkst du dazu?
Also ich finde, Wunder sind ja gar nicht so extrem schwierig, ehrlich gesagt, weil die biblischen Erzählungen, nicht dein Glaube hat dich gerettet, ja genau sowas zeigen. Nehmen die Frau mit der Blutung und so, ne? Und sie ist die Aktive, ne? Und Jesus, wenn er sie nach vorne ruft, macht er sichtbar so, ne? Ihr Glaube hat sie gerettet. Ja, Jesus auch. Er hat sie schon angezapft. Ne? Also es ging eine Kraft von ihnen aus. Ja. Ist ein Musterbeispiel für eine prozesstheologische Deutung, die auch viel besser ist, ehrlich gesagt, als die Schlachten der Naturalisten und Supranaturalisten. Naturalisten sagen einfach, ja, wir haben Naturgesetze, es gibt's nicht, geht nicht und so. Muss ich aber doch ganz ehrlich sagen, also eigentlich hat Goethe da alles Wichtige gesagt. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir mit unserer Schulwissenheit klären und so. Und das ist real. Leben, wir haben Leben nicht im Griff. Wir können es nicht herstellen, wir können es nicht erklären, wir haben keine Entstehungstheorie. Also dieses Ganze, die Naturwissenschaften verhindern, dass irgendwas passiert, was wir ungewöhnlich finden, finde ich so gar nicht überzeugend. Und beim Supranaturalismus habe ich ja irgendwie das Problem, der kommt jetzt nicht auf die Idee, sondern will im Grunde die Naturalisten mit ihren Waffen schlagen und kommt dann mit Theorien von Gottes Macht, wo er wir. Und das finde ich alles so. Also diese ganzen Apologetik-Kram finde ich eigentlich komisch. Ich finde hier eine entspannte Offenheit. Ja. Dass Dinge passieren können. Sie passieren auch. Sie passieren überall in der Welt. Sie passieren aber auch jetzt nicht ständig immer und überall. Also du kannst sie nicht immer anzapfen, aber es gibt das Außerordentliche, was zum Staunen führt und so. Punkt. So, mit der Auferstehung. Da werde ich auch, glaube ich, kein konsequenter Prozesstheologe, weil ich finde, wenn man eine gute Idee hat, die 2-3 Mal funktioniert, kann man auf die Idee kommen, dass das immer funktioniert. Das ist aber, glaube ich, eine schlechte Idee. Diese Idee, dass Gott kooperativ handelt, würde ich an der Stelle ganz schlicht nicht überspannen. Ich bin bei der Schöpfung schon raus. Ja. So, also es leuchtet mir nicht ein. Es ist ja eine alternative Kosmologie, wo ich sagen würde, oh Moment, dünnes Eis. Also in Europa fahren wir eigentlich gut mit einer komplementären Unterscheidung von Naturwissenschaften und Glaube, Religion. Und aus Glauben und religiösen Gründen sollte man keine Fakten der Weltentstehung und Werdung und so weiter im Detail dekretieren. Das geht gar nicht. Und Naturwissenschaften halten sich bitte auch raus und äußern sich über Dinge, die sie messen, wiegen, testen und so weiter. Und da fällt Gott nicht rein. Und für uns fällt die Frage nicht ins Ressort, wie alt und wann und wie und ewig und so. Also diese Theorien, ewige Materie, Urknall, was war davor? Da stehen wir alle und da wissen wir auch nicht mehr. Und Punkt. Und Gott zu denken als Grund, als Ursprung, ist ja jetzt nicht gerade der Versuch, Urknallhypothese zu überbieten oder zu sagen, wir sind noch schlauer, wir wissen die entscheidende Sekunde mehr als ihr. Nein, es ist ja eine andere religiöse Haltung, Gott eben als Anfang, als Ursprung, als Grund zu sehen, ohne in irgendeiner Weise zu erklären. Und dabei würde ich, glaube ich, ganz gern bleiben, da verstehe ich Creatio ex nihilo, also Schöpfung aus dem Nichts, auch nicht als naturwissenschaftliche Hypothese, die man erstmal widerlegen soll oder so, sondern als Glaubenssatz, der da rausgeht. So, und ich würde es bei Auferstehung ähnlich machen. Ich glaube ganz schlicht, die Suche nach dem Anknüpfungspunkt für die Kooperation bringt hier nicht viel. Für mich gehört zu Gottes Idee die Realität absoluter Anfänge. Ich finde, Gott selbst ist ein absoluter Anfang. Das Glaube, glauben können, ist für mich ein absoluter Anfang. So, und ich finde, dann sollte man es umgekehrt machen, also nicht sagen, in allem muss Gott schon kooperieren, sondern auch bei den absoluten Anfängen Gottes ist Kooperation das höchste Ziel. Und ich bin da ein großer Fan von Søren Kierkegaard, der hat das mal so ganz nebenbei rausgehauen. Der hat im Grunde gesagt, manche stöhnen Verhältnis Gottes Allmacht und menschliche Freiheit. So, aber wofür braucht man mehr Allmacht, als Menschen frei zu machen? Kein Mensch kann einen anderen befreien. Wir können einander nicht erziehen. Geistige Umerziehung, Leute aus einem fundamentalistischen Mindset herausbegründen, es geht nicht. Wenn Menschen von innen abschließen und den Schlüssel runterschlucken und wegschmeißen oder so, kein Grund, kein Lächeln, nichts. Du kriegst keinen Zugang. Menschen frei zu machen, Menschen können das nicht. Kierkegaard sagt so, Allmacht kann Menschen quasi auch von innen erreichen. Aber das Witzige bei Gott ist, er benutzt seine Allmacht nicht, um Menschen zu manipulieren, sie zu geschmeidig zu machen, sondern seine Allmacht ist das, was Freiheit setzt. Allein die Allmacht macht frei. So, und das ist Schleiermacher. Das ist die Theorie der schlechthinigen Abhängigkeit. Schleiermachers These ist, in allen Weltverhältnissen sind wir teils selbstwirksam, teils abhängig. Es ist immer ein bisschen, selbst bei der Geburt so ein bisschen machst du schon mit, wenigstens schreist du danach so, ne? Mhm. Und bis zum Sterben, selbst so ein bisschen bist du immer noch dabei. Und mitten im Leben hat man manchmal große Hebel, die man bewegt. Also immer sind wir teils selbstwirksam, teils abhängig. Gott gegenüber schlechthin nicht abhängig, ist eine Formel dafür, dass Gott dieses Gefüge endlicher Freiheit setzt. Die Realität des menschlichen Lebens ist immer endliche Freiheit, nie absolute, sondern von sehr viel bis zu sehr wenig. Und Gottes Setzen ist der Grund endlicher Freiheit. Und so setzt er, indem er frei macht. Damit hat man natürlich eine Art Allmacht, so uns gegenüber. Die würde ich dann tatsächlich aber auch beibehalten. Ich würde Allmacht nicht löschen, ich würde sie klüger konfigurieren und immer als Macht auf Freiheit hin, auf Kooperation hin. So würde ich es an der Stelle probieren.
Na, der Tom Ort probiert es ja zu sagen, das ist dann, oder ich glaube, Wilfried Herle macht das auch, ne? Allmacht ist die Macht der Liebe.
Dorothee Sölle, das sowieso.
Sind ganz, ganz viele, ne? Ja. Die das.
Das sowieso, und das machen wir aber auch seit dem 19. Jahrhundert. Ja, also das hat Hermann Krämer, Erweckungstheologe, ultrakonservativer lutherischer, aus der Bibel hat er gesagt, Allmacht kann nur Allmacht der Liebe sein. Mhm. Also das ist eigentlich uraltkonservativ. Leider haben dann moderne Ultrakonservative, na gut, die haben den Namen noch nie gehört, ist alles traurig, ne? Aber sie könnten es in ihrer eigenen Ahnengalerie finden, dass das eigentlich schon mal da war.
Ja, das war für mich ein verrückter Ritt. Nachdem ich die ganzen englischsprachigen Prozesstheologinnen da durch hatte, bin ich dann eben dahin gekommen, dann mal zu sagen, ja, was machen eigentlich die Deutschen? So, und dann fing bei mir erst an, so Dorothee Sölle zu lesen und dann Moltmann und Jüngel und was weiß ich und Herle und dann zu sehen, ach, interessant, die haben das im Grunde auch schon so, ja.
Es gibt viele Berührungspunkte. Genau, und von der Achse kann ich die wiederum auch schätzen. Ich Prozesstheologie schätzen und Catherine Keller und Moltmann und so, da gibt's ja auch Berührungspunkte, da kann man weiterarbeiten.
Ne? Auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Ich habe einen Fass noch.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, vielleicht haben wir dann noch, wir haben ein paar Fragen noch aus der Community und die können wir vielleicht in so einem Schnelldurchlauf noch machen. Das kriegen wir hin. Cool, freut mich. Und zwar, das Fass, also wenn, für mich ist so als Grundidee dieses Gott kooperiert mit der Welt. Also ich kann verstehen, da gibt's so ein paar Extreme oder Absolutheiten, wie du es genannt hast. Da muss man auch nochmal genauer hingucken. Da bin ich in meinem Buch auch sehr, ich lege mich da nicht fest, sag ich mal. Ich stelle das einfach da, in der Prozesstheologie wird das und das diskutiert.
Ja.
Kann man ja mal drüber nachdenken.
Du lässt Platz für ein zweites Buch, ist doch super, ne?
Sehr schön, sehr schön. Tobias Sauer, hast du es gehört? Die Grundidee von Kooperation finde ich unfassbar gut.
Ja.
Und für mich hat das aber das, was Gebet angeht, komplett nochmal gegen den Strich gebürstet. Weil für mich Gebet, so wie ich es kennengelernt habe, ja, wie soll ich sagen? Es war ja auch immer so ein bisschen kompliziert, weil warum willst du beten, wenn Gott allmächtig ist und alles weiß? Naja, wir sollen halt beten, gut, aber dann bittest du Gott, irgendwelche Dinge zu tun, wo du weißt, Gott macht sowieso, was er will und schwierig, alles schwierig. So, prozesstheologisch ist Gebet jetzt aber, ich öffne mich Gottes Locken gegenüber und Gottes Möglichkeiten und Resonanzerfahrung, alles das kann ich da reinpacken. So, als ich Dorothee Sölle gelesen habe, so hier Mystik und Widerstand, so, ich merke, es sind einfach so viele Anknüpfungspunkte. Ich frage mich, du hast was über Mystik gemacht bei Worthaus. Gebet ist für dich ein wichtiges Thema. Was sind deine Gedanken dazu?
Ah ja, ich denke, beten sollte man, weil es schön ist und weil es gut tut und weil es hilfreich ist. Ne? Es hat was zu tun mit Selbsterkenntnis. Du sprichst Dinge aus. Ja, irgendwie waren sie schon da, aber sie werden real. Sie werden wirklich so, also mir geht's ganz oft so, ich bin irgendwie mit Sachen und sonst wie und hab so eine gemischte Stimmungslage, die aber nicht greifbar ist. Dadurch, dass ich in Worte reinkomme, so und ich sag mal einem Gegenüber, wo ich nicht kontextualisieren muss. Man muss ja den eigenen Eltern oder den eigenen Kindern oder allen muss ich irgendwie kontextualisieren und überlegen, was ist das Vorwissen, was die haben und ach, und willst aber auch jetzt keinen belasten und mit runterziehen. So, und einfach ganz ohne kontextualisieren zu müssen, ohne Rücksicht, dass der noch einen harten Tag vor sich hat oder so Dinge sagen zu können, ist befreiend, entlastend, macht sie ja für einen selbst auch realer. So, und manche Schleife der Klage, des Stöhnens, des Jammerns, verliert dadurch an Schwergewicht. Was ich gerne mache, ist natürlich auch an andere denken. Und da bin ich jetzt gar kein Freund davon, jetzt irgendwie zu sagen, oh Herr, du siehst mein Kind, lass es in Mathe mindestens eine 2-, vielleicht eine 1 wäre auch schön oder macht, dass es jetzt noch richtig lernt. Nein, das wäre alles egal. Also ich ranke in der Regel alle meine Fürbitten um Segensbitten. Ich wünsche, dass Gott da ist, dass er segnet, dass er wachsen lässt, dass er zur Entfaltung, zur Öffnung, zum Leben in der Liebe beiträgt. Und es fühlt sich für mich gut an, mich via Gott mit Menschen, die mir nahestehen, zu connecten, aber auch mit Opfern und Leidenden und Menschen in Kriegen und Menschen auf der Flucht. Es ist ja alles so furchtbar verzweifelt, aber einfach Gott hilf, tröste, trage durch, zeige Wege und so. All das ist, es ist schön. Und es ist damit natürlich immer auch etwas, was einen ins Soziale hinein öffnet. So, man ist bei den Menschen via Gott, man ist bei sich selbst über Gott, man kann Dinge nochmal anders bearbeiten. Ich glaube, das ist ganz schlicht auch der Sinn des Betens. So, und dann kannst du ja immer noch einen draufsetzen und es ist eine Schule der Gotteserkenntnis und das Vater Unser. Und da bin ich total für, ich bete gerne Psalmen und ich bin gerne in festen Gebeten. Gelassenheitsgebet finde ich ein großes Erbstück der Christenheit im 20. Jahrhundert. Ich stehe aber tatsächlich auch sehr auf schweigendes, betrachtendes Gebet ohne Worte, weil das Ganze Worte finden müssen.
Ja.
Kann auch anstrengend sein. Mhm. Für sich selbst und in Gebetsgemeinschaft nochmal doppelt. Und habe jetzt schon auch 30 Jahre sehr viel in Sätzen gebetet, sehr viel, auch in Gruppen und in Gemeinschaften. Ein bisschen finde ich es auch erholsam, dass hier in der Kirche ist das gar nicht so oft. Ne? Also auch mal, ne? Also wir haben auch Veranstaltungen, da ist auch mal Gebetsgemeinschaft. Wir sind hier kein gottloser Haufen, aber es ist anders als woanders. Ne? Es ist nicht immer bei jeder Gelegenheit, lass uns Gebetsgemeinschaft machen. Oh ja, oder so. Das ist in der Kirche nicht so üblich. Ja, und ich finde es auch, bin in so einem Alter, wo ich das nicht schlimm finde. Finde das ganz gut und finde vor Gott sein, vor Gott atmen, ihm die Dinge hinhalten, loslassen, zur Stille kommen, das ist schon sehr viel. So, ne? Das ist schon am Ende der Worte auch noch sehr schön.
Wir machen noch ein paar Fragen, die aus der Community kommen. Okay?
Ja.
Erste Frage, ich werde aus diesem Satan-Ding nicht schlau, höre das nur als Drohgebärde und Erklärung für Unerwünschtes oder Zweifel. Überzeugt mich nicht, was sagt ihr?
Ja, ich hätte Angst vor Leuten, die sagen, ich werde aus Satan total schlau. Ich finde es auch voll wichtig irgendwie. Da soll man nicht drauf schlau werden. Er ist im Grunde markiert er ja einen Systemschaden. Ich habe da mal länger, also wer mich googelt, Dietz Teufel, der findet da irgendwas, was Oha. Ich da natürlich zu denke. Bei Cursor so, ne? Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen würde, komm, lösch ihn für die Ewigkeit oder so. Ich glaube schon, dass er eine Verkörperung, eine tiefe Sensibilisierung des realen Bösen ist und dass man sie echt brauchen kann. Was man alles nicht brauchen kann, ist die Drohgebärde und die Erklärung. Also das, was in der Frage vorkam, beides falsche Wege, wirklich zu tackern, weg mit denen. Aber am Teufel, also was man so bei ihm findet, das ist immer lehrreich. Er ist so lehrreich böse und so erhellend arschlochmäßig drauf. Und das Teuflische in einem selbst und den anderen ist halt auch real. Und dafür einen Blick zu kriegen, dass man sich davor ekelt und eigentlich immer sich fragt, was würde der Teufel gerade machen? Ich will das Gegenteil tun. Da kommt man vielleicht schon mit weiter, finde ich.
Ich mag ja Richard Beck. Der so ein bisschen wie auch wie Walter Wink da so einen systemischen Ansatz hat. Also der sagt, das Böse manifestiert sich in der Welt in Strukturen und die sind größer als Menschen. Und manchmal macht es Sinn, das Ganze auch so zu personifizieren. Ja, kann man machen. Richard Beck, finde ich, ist eine gute Adresse, hat einen tollen Blog, ein paar gute Bücher, finde ich gut. Ja. Wie unterstützt Jesus uns Menschen konkret beim Entwickeln, Werden und Verändern gemäß Prozesstheologie? Das ist ja so ein bisschen eine Falle eingebaut, weil die Prozesstheologie natürlich keine, so eine hohe Christologie hat. Also habe ich auch ein ganzes Kapitel im Buch zu. Ich glaube, in der Prozesstheologie würde man mehr von Christus sprechen. So, Jesus ist in der Prozesstheologie tatsächlich unser Bruder, ist ein Mensch, der das wahrscheinlich, möglicherweise unübertroffen, das Rufen und Locken Gottes mehr wahrgenommen und verkörpert hat wie irgendjemand sonst. Und deswegen kann man sagen, dass Jesus oder dass Gott in Jesus gegenwärtig war, wie, ja, sonst nicht. Man könnte sagen, vollkommen. Das ist so ein prozesstheologischer Ansatz. Und Christus, das ist die kreative, transformative Wirksamkeit Gottes in der Welt, die eben durch Kooperation entsteht. Und das ist das, also Gottes Locken, Gottes Rufen, das ist das, wie Gott durch Menschen und oder in Kooperation mit der Schöpfung hier verändert. Das ist so die Idee.
Ja, finde ich super. Also ein Stichwort noch, Bild. So biblisch, ne, wir werden verwandelt in sein Bild, wir werden ihm ähnlich werden. Mhm. Bilder haben Macht. Bilder von Erfolg, von Güte, von Hingabe. Aber Bilder jetzt auch im Sinne von Filme oder Erzählungen oder so. Bilder haben anziehende Energie. Jesus zieht viele an. Und mehr noch, in der Prozesstheologie ist ja nicht hier Welt, da Gott. Gott ist mittendrin. Also Gott ist mittendrin in all den Menschen, die längst schon angezogen sind vom Guten. So, und von der Hingabe und von der Liebe. Und das geht über die Grenzen des Christentums hinaus. Gandhi war sehr angezogen vom Bild Christi. So, und diese reale Präsenz Gottes in dieser Welt und sein unmittelbares Wirken durch Mitmenschen, durch Ideen, durch Gedanken, durch Natur, durch Tiere, das ist alles sehr stabil.
Was sagt die Prozesstheologie zu Scheitern von Beziehungen wie zum Beispiel Ehe oder Freundschaft? Wie wirkt Gott da?
Ja, also sie sagt nicht und du bist schuld. Also es fällt der ganze Kladderadatsch schlechter Theologie weg, die immer beschuldigen will. Und was willst du im Detail dazu sagen? Ich glaube, Prozesstheologie ist fehlerfreundlicher als viele andere. Ich glaube, gerade eine Prozesstheologie könnte ganz anders auch sagen, gescheiterte Beziehungen, ja, gescheiterte Ehen und Familien sind immer bitter und können gleichzeitig zur Entwicklungsgeschichte eines Menschen gehören. Es wird dadurch nichts erklärt oder gerechtfertigt. So, aber es gehört zum Geheimnis des Lebens, dass es durch Probieren, durch Versuchen, durch Scheitern, durch Aufstehen, durch Neuanfangen, durch zweite und dritte Schleifen hindurch sehr viel Segen und Kraft entstehen kann. Und das finde ich schon ganz gut. Besser als so, Gott hat einen Plan für dein Leben. Wenn du den verpasst, dann bist du die ärmste Sau auf Erden. Das tut nicht gut.
Ich glaube, der Satz der Prozesstheologie, der mich mit am meisten hookt, ist, Gott ist immer dabei, neue Möglichkeiten in die Welt zu pumpen. Und das finde ich großartig. Es gibt immer neue Möglichkeiten. Habt ihr Tipps zum Umgang mit Leuten, die einem vorhalten, man würde vom Glauben abfallen, weil man Glauben hinterfragt, den man jahrelang blind adaptiert hat?
Also ist immer die Frage, wer hier Tipps braucht. Ich beobachte, oh Gott, auf Instagram so Battles. Der eskaliert ja alles immer mehr. Also all denen, die so fragen, wie gehe ich mit Menschen um, die sicher sind, den allein wahren Glauben zu haben und allen anderen vorwerfen, abgefallen zu sein. Mein Tipp, versucht ins Mitgefühl reinzukommen. Das sind schon arme Leute, ne? Also, dass das ganze Strahlen und die ganze Sicherheit und so. Also, nee, spart euch jeden Neid. Das ist nicht bewundernswert. Das ist auch nicht stabil. Einfach mal gucken, wie viel Angst vor anderen Gedanken, wie viel Abwehr, wie viel Abwertung von Menschen. Also mal reinkommen ins Mitgefühl, denen geht's nicht gut. Die brauchen was total Radikales, Stabiles. Die brauchen viel Abwertung. Die machen sich ständig Luft. Mitgefühl mit denen und einfach freundlich und gelassen und sagen, also komm, Gott ist echt ein bisschen größer und schöner und barmherziger als das, was du so denkst. Aber so ist es jetzt, ne?
Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Schließe ich mich an. Ach, ich meine, ich mag an der Prozesstheologie, dass sie davon ausgeht, dass Glaube sich verändert, dass sich Theologie verändert. Sind alles keine Dinge, die man erzwingen kann. Ich merke aber doch, dass das, was mich wirklich beschäftigt und was auch für mich ein Grund ist, gewesen ist, warum ich dieses Buch geschrieben habe, was mich echt anstrengt oder was mir wehtut, so will ich es vielleicht sagen, ist, dass da ein Teil Wahrheit drin ist. Also, dass viele Menschen, die anfangen, sich kritische Fragen zu stellen, auf einmal irgendwann in so einer Sprachlosigkeit und irgendwann dann auch in der Glaubenslosigkeit enden. Und also so verstehe ich viel von dem, was ihr bei Worthaut macht, schöner Glauben, Glaubensweite, all das, sind, glaube ich, Versuche, wo man sagt, nee, wir wollen am Ende aber sprachfähig bleiben. Weil es ist eben auch so, wenn man lange irgendwas eingebläut bekommen hat, ja, dann probier mal, das irgendwie zu ersetzen. Das ist auch viel Arbeit.
Und ist viel Arbeit. Ja. Du hast es geleistet, aber du kannst sagen, es ist Arbeit.
Ja, aber es sind viele Bücher, viel Zeit, viel Geld, was dabei drauf geht. Ja, und ich hoffe einfach, heute gibt's viele Ressourcen. Ich hoffe, dass, ja, Gott kann nicht alles auch dem einen oder der anderen hilft.
Nee. Schauen wir mal. Man sollte nicht in so eine Lage geraten, dass eine radikale Dekonstruktion nötig ist. Ja. Eigentlich sollte man ständig weiterentwickeln, ständig wach bleiben, ständig lernen, immer offen, immer ein Leben lang könnte man eigentlich ohne Dekonstruktion klarkommen, wenn man eine Haltung von Offenheit, Vertrauen, Lernfreunde oder so hat. Ist eigentlich ein ganz schlechtes Zeugnis für das Bestehende, dass im Moment viele so ruppig dekonstruieren müssen. Das war auch schwierig da, wo die waren, ne? So ist es.
Glaube ich auch. Ich habe noch eine letzte Frage und ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie einen Abschluss in eine Idee hast, was weiß ich, keine Ahnung. Meine letzte Frage ist, wie hältst du es mit der offenen Zukunft? Das ist, glaube ich, eine der brutalsten Ideen der Prozesstheologie. Ja, dass die Geschichte offen ist. Keine Ahnung, wir Menschen können den Klimawandel verkacken. Wir können diesen ganzen Planeten hier völlig zugrunde richten. Und vielleicht kann Gott das nicht aufhalten. Das ist die Idee. Hm? Ja. So einige, Catherine Keller, die ist sogar sehr, sehr pessimistisch da. Die sagt also, es ist wahrscheinlich, dass wir es verkacken. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit von Kooperation und wir werden überrascht. Das ist ihr Ding. Ich kann da sehr viel mit anfangen und es trifft auch sehr viel von meinem Lebensgefühl. Was hältst du von der offenen Zukunft?
Also da bin ich auch nicht auf Linie. Ne? Ich bin ja eben nicht dogmatisch Prozesstheologie, sondern bin tatsächlich im anderen Team, ne, das sagen würde, der Bogen der Gerechtigkeit ist lang, aber er neigt sich zur Gerechtigkeit. Also ich habe schon ja auch als Pfarrer an vielen offenen Gräbern gestanden und gemerkt, dieser Indikativ der Verheißung, Gott wird bei ihnen wohnen, er wird abwischen alle Tränen und es wird kein Tod, kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein, so. Das hat große Kraft. Und da bin ich schlicht dann auch irgendwie reformatorischer Theologe. Die Verheißung, die Zusage, der Indikativ und eine Hoffnung, die sich daran klammert, das ist für mich wesentlich Christentum. Zu dieser Hoffnung auf die Verheißung gehört für mich auch, das hat die letzten 2000 Jahre weder Weltkriege noch Auschwitz verhindert, das mit der Klimakiste, das fahren wir schon gegen die Wand. Jetzt wird die Erde nicht komplett verbrennen, ne? Aber sie wird in Teilen unbewohnbar und wir werden Schwierigkeiten haben, bis wir tot sind und darüber hinaus. So. Und aber, nee, gerade deshalb, ich kenne auch diese Anwandlung von, wie sollen wir sagen, aussichtslosigkeitsindizierter Depressivität oder so, dass man zutiefst bitter melancholisch wird. Das ist am Ende des Tages auch nicht schön. Und wer irgendwelche Rettungsseile des Glaubens und Hoffnungs greifen kann, hat da auch kein schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt. Also ich finde es schön, wenn man wirklich hoffen kann, dass Gott alles gut macht, was gut zu machen ist. Und es möge so viel sein, wie es irgendwie geht.
Das war schon ein verdammt gutes Schlusswort, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, hast du noch was auf dem Zettel? Was noch gesagt werden
kann? Ich habe nichts mehr. Also man kann immer, nee, es war schön, war super und danke dir für dein Buch. Ich finde, du hast da ganz schön reingehauen und ich bewundere das sehr. Du hast ja nicht im ersten Leben Theologie oder so. Du bist einfach quer reingesprungen in diese ganzen Themen und bist da, nee, jetzt will ich nicht zu sehr loben, dann wird's ja peinlich, als kriege ich da Geld für. Aber ich bin wirklich begeistert und habe sehr positive Gefühle zum Buch und zu deinem Projekt. Toll, weiter so.
Okay. So schön. Vielen Dank. So, liebe Leute, das war's für heute. Der Thorsten, das hat mir, das war ein Fest. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr schön. So, Leute, bis dahin, kauft das Buch. Voll Wortlaut und geht's.
Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.